Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Es gibt einen Moment in der Entwicklung eines Teams, der schwer zu beschreiben und doch sehr deutlich zu spüren ist. Es ist der Moment, in dem aus einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, ein Team wird, das sich als wir versteht. Und wer diesen Moment einmal erlebt hat, vergiss ihn nicht. Es ist nichts Spektakuläres, was da passiert. Also niemand hält eine Rede und schon gar nicht ruft jemand das neue Wir aus. Es entsteht still, fast unbemerkt, und doch verändert es alles. Vor diesem Moment ist das Team eine Ansammlung von Personen, die ihre individuellen Beiträge in einen gemeinsamen Topf werfen. Nach diesem Moment ist es etwas völlig anderes. Es ist eine Einheit, die ihre Mitglieder trägt, die ihnen Identität gibt und die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Diese Veränderung ist nicht nur eine Stimmung. Sie ist eine psychologische Realität, die in der Forschung präzise beschrieben werden kann. Wir sind in der vierten und letzten Folge unserer kleinen Serie über das, was Teams stark macht. Wir haben uns mit Vertrauen, Konfliktfähigkeit und Verbindlichkeit beschäftigt. Heute geht es um die feinste und vielleicht wichtigste Schicht, die geteilte Identität. Wie schon in Folge 3 stelle ich Ihnen zwei wissenschaftliche Modelle vor, ohne mit Beispielen aus meiner eigenen Erfahrung zu arbeiten. Nicht aus Bequemlichkeit oder weil mir nichts dazu einfallen würde. Diese beiden Modelle sind so wichtig und benötigen einen entsprechend großen Umfang, um vollständig vermittelt und ja, somit auch umfänglich verstanden werden zu können. Ich weiß durch eine Reihe von positiven Rückmeldungen, dass diese Erfahrungsbeispiele gerne gehört werden. Aber sehen Sie es mir bitte nach, dass ich mich hier zugunsten einer inhaltlichen Klarheit dagegen entschieden habe. Kommen wir nun zu den beiden Modellen. Henry Teufels soziale Identitätstheorie und Brené Browns Forschung zum Unterschied zwischen Belonging und Fitting In. Beide Modelle ergänzen sich auf eine Weise, die uns helfen wird zu verstehen, was eine echte Teamidentität ist und woran wir sie von ihrem gefährlichen Zerrbild unterscheiden. Beginnen wir mit einer These, die für viele Führungskräfte zuerst eigenartig klingt. Eine Gruppe wird nicht durch das Zusammenarbeiten zu einem Team. Sie wird zum Team, wenn ihre Mitglieder anfangen, sich selbst über die Zugehörigkeit zu ihr zu definieren. Diese Aussage hat eine wichtige Konsequenz. Identität in einem Team ist nicht etwas, das man von außen vorgibt. Sie entsteht aus der Erfahrung der Mitglieder, dass diese Gruppe einen Platz in ihrem Selbstverständnis bekommt. Sie wird quasi Teil ihrer Antwort auf die Frage, wer sie sind. Solange das nicht passiert ist, bleibt die Gruppe eine Funktion. Sobald es passiert ist, wird sie eine Heimat. Was diese Heimat von einem Kult unterscheidet, ist eine feine, aber entscheidende Linie. Echte Teamidentität öffnet ihre Mitglieder. Sie verstärkt deren Individualität. Sie macht sie quasi reicher. Falsche Teamidentität engt sie ein. Sie nivelliert deren Eigenheiten und sie macht sie ärmer. Diese Unterscheidung ist nicht akademisch. Sie ist die entscheidende Frage, die Führungskräfte sich stellen müssen, wenn sie Identität in ihren Teams gestalten wollen. Meine These für heute lautet deshalb: Geteilte Identität ist die feinste Schicht starker Teams. Sie ist nicht plan- oder erzwingbar, aber sie ist gestaltbar. Und sie ist nur dann gesund, wenn sie die Individualität ihrer Mitglieder nicht ersetzt, sondern bereichert. Beginnen wir mit Henry Teufel. Er war ein polnisch-britischer Sozialpsychologe, der in den 1970er und 1980er Jahren eine der einflussreichsten Theorien der modernen Sozialpsychologie entwickelt hat. Sie wird als soziale Identitätstheorie bezeichnet. Und sie verändert die Art, wie wir auf Gruppenzugehörigkeit blicken. Teifelds Ausgangsfrage war zunächst eine ganz andere als die nach Teams. Er wollte erforschen, wie es zu Vorurteilen und Diskriminierung zwischen Gruppen kommt. Er hatte als Jugendlicher den Zweiten Weltkrieg überlebt und seine Familie im Holocaust verloren. Die Frage also, warum Menschen Mitglieder anderer Gruppen herabwürdigen und beschädigen, war für ihn nicht akademisch. Sie war für ihn existenziell. In berühmten Experimenten konnte Teifel etwas Erstaunliches zeigen. Er teilte Versuchspersonen nach völlig willkürlichen Kriterien in zwei Gruppen ein. Manchmal nach der Vorliebe für bestimmte Maler, manchmal nach Musikgeschmack, manchmal sogar per Münzwurf. Die Gruppen kannten sich nicht. Sie hatten auch nichts miteinander zu tun. Und doch entwickelten die Mitglieder sehr schnell eine Präferenz für die eigene Gruppe und eine Distanz zu anderen. Sie verteilten Ressourcen so, dass ihre eigene Gruppe bevorzugt wurde, selbst wenn das ihnen selbst nichts nutzte. Teifel zog daraus eine weitreichende Schlussfolgerung. Menschen definieren sich nicht nur als Individuen, sie definieren sich auch über die Gruppen, denen sie angehören. Dieses Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit ist so grundlegend, dass es selbst bei willkürlichen Zuordnungen aktiv wird. Wer in einer Gruppe ist, schreibt sich Eigenschaften dieser Gruppe zu und identifiziert sich mit ihr. Teifel beschreibt drei psychologische Mechanismen, die Gruppenidentität entstehen lassen. Diese Mechanismen sind so universal und wirken in jeder Gruppe, in der Menschen sich als zugehörig empfinden. Der erste Mechanismus ist die soziale Kategorisierung. Wir teilen unsere soziale Welt in Kategorien ein. Frauen und Männer, Junge und Alte, Einheimische und Fremde, Marketing und Vertrieb, Vorstand und Mitarbeitende. Diese Kategorien geben uns Orientierung. Sie reduzieren die Komplexität der sozialen Welt, indem sie uns sagen, wer ist. Der zweite Mechanismus ist die soziale Identifikation. Wir wählen aus den Kategorien, denen wir angehören, einige aus, mit denen wir uns identifizieren. Diese werden Teil unserer Selbstdefinition. Wenn also jemand uns fragt, wer wir sind, nennen wir nicht nur unseren Namen. Wir nennen unseren Beruf, unsere Hobbys, unseren Werdegang und manchmal auch unser Team. Diese Identifikationen sind nicht oberflächlich. Sie prägen, wie wir uns selbst sehen und wie wir uns verhalten. Der dritte Mechanismus ist der soziale Vergleich. Wir bewerten unsere eigene Gruppe im Vergleich zu anderen Gruppen. Wir suchen Hinweise darauf, dass unsere Gruppe in irgendeiner Hinsicht besonders ist. Dieser Vergleich ist nicht immer feindselig, aber er ist immer da. Er erklärt, warum Teams oft eine implizite Konkurrenz zu anderen Teams entwickeln, selbst wenn objektiv keine Konkurrenz besteht. Aus Teifels Theorie ergeben sich wichtige Konsequenzen für die Praxis. Erstens, dass Identifikation mit dem Team kein Luxus ist, sondern ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis der Mitglieder. Wenn dieses Bedürfnis nicht im Arbeitskontext erfüllt wird, suchen die Mitglieder es woanders. In anderen Teilen ihres Lebens, in informellen Cliquen und manchmal auch in Subgruppen, die sich gegen das offizielle Team richten. Zweitens, dass jedes Team automatisch zur Bildung von In-Groups und Out-Groups tendiert. Die genaue Bedeutung und die wesentlichen Unterschiede der beiden Begriffe sind so komplex und die umfassende Erklärung würde hier und heute den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich habe dazu einen separaten Text erstellt, den Sie bei Interesse gerne in meinem Blog lesen können. Also, diese Dynamik der Bildung von In-Groups und Out-Groups lässt sich nicht abschalten, aber sie lässt sich lenken. Wer als Führungskraft die geteilte Identität seines Teams fördern will, kann das unterstützen, ohne die Abgrenzung zu anderen Gruppen zu schüren. Die Identifikation muss und sollte nicht über Feindbilder laufen. Drittens, dass Identität in Teams nicht durch Slogans oder Werteworkshops entsteht. Sie entsteht durch wiederholte Erfahrungen geteilter Bedeutung. Wer mit anderen etwas erlebt hat, was ihm wichtig war, verbindet sich mit ihnen. Er integriert sich aufgrund gemeinsamer Erfahrungen, mit positiven, aber durchaus auch mit negativen Erlebnissen. Wer das nie erlebt hat, bleibt funktionaler Mitarbeiter, egal wie viel Werte an die Wand geworfen werden. Damit kommen wir zum zweiten Modell. Es stammt von der amerikanischen Forschungsprofessorin Brené Brown, die wir in dieser Serie schon mehrfach gestreift haben. Brown hat über 2 Jahrzehnte hinweg qualitative Forschung zu Themen wie Verletzlichkeit, Mut und Zugehörigkeit betrieben. Eine ihrer wichtigsten Unterscheidungen ist die zwischen Belonging und Fitting In, also zwischen echtem Zugehören und bloßem Anpassen. Was Brown in ihren Interviews mit Hunderten von Menschen herausarbeiten konnte, ist eine feine, aber entscheidende Unterscheidung. Belonging bedeutet, sich als der zeigen zu können, der man ist und gerade deshalb dazuzugehören. Fitting in bedeutet, sich anzupassen, um dazugehören zu dürfen. Beides sieht von außen betrachtet ähnlich aus. Beides fühlt sich von innen aber radikal verschieden an. Browns wichtige Erkenntnis lautet, Belonging und Fitting in schließen einander aus. Wer sich anpassen muss, um dazu zu gehören, gehört in Wahrheit nicht dazu. Er ist Teil einer Gruppe, die nur eine Version von ihm akzeptiert. Wer hingegen wirklich dazu gehört, kann sich als ganzer Mensch zeigen. Mit Widersprüchen und Unfertigkeiten, mit eigenen Akzenten und Sonderwegen. Diese Form von Zugehörigkeit ist seltener und kostbarer als die andere. Brown beschreibt das Paradox dieser Erkenntnis in einem Satz, der ihr eigenes Forschungsfundament besonders gut verdichtet. Sinngemäß sagt sie, wahre Zugehörigkeit verlangt von dir, dass du selbst bleibst, auch wenn das bedeutet, dass du in manchen Räumen allein stehst. Diese Unterscheidung hat eine direkte Relevanz für die Frage nach geteilter Identität in Teams. Es gibt 2 sehr verschiedene Formen von Teamidentität, die von außen ähnlich aussehen können, aber inhaltlich grundverschieden sind. Die erste Form ist die geteilte Identität, die ihre Mitglieder als ganze Menschen anerkennt. In einem solchen Team kann jemand verschieden sein, eigenwillig, vielleicht auch sperrig, und gehört trotzdem dazu. Die Identität des Teams entsteht aus der Verbindung dieser unterschiedlichen Mitglieder. Sie ist nicht ihre Gleichmachung, sondern ihre Verknüpfung. Die 2. Form ist die Konformitätsidentität, die ihre Mitglieder zu einer bestimmten Version von sich selbst erzieht. In einem solchen Team gehört dazu, wer sich anpasst. Wer eigenwillig ist, fällt heraus. Oder muss sich so verstellen, um bleiben zu können oder dürfen. Diese Form von Identität sieht von außen oft sehr stark aus, weil das Team einheitlich wirkt. Es ist in Wahrheit aber fragil, weil sie auf der Verleugnung der individuellen Unterschiede basiert. Wie unterscheidet eine Führungskraft die beiden Formen? Brown gibt eine einfache Diagnosefrage an die Hand. Die Frage lautet, wer in diesem Team kann sich gerade als der zeigen, der er wirklich ist und wer nicht? Wenn alle das können, dann handelt es sich um echtes Belonging. Wenn nur einige das können, dann handelt es sich um Fitting In für die anderen Mitglieder der Gruppe. Eine 2. Frage, die ich aus Browns Arbeit als besonders wertvoll empfinde, lautet: Welche Eigenarten meiner Teammitglieder werden hier gefeiert und welche werden geduldet oder gar verborgen? Wo Eigenarten gefeiert werden, lebt eine reife Identität. Wo sie nur geduldet werden, hat die Identität eine schmale Basis. Diese Untersuchung erklärt auch, warum manche Teams in eine ungesunde Identifikation kippen. Wer in einem Team nur dann dazugehören darf, wenn er sich konformiert, also anpasst, lernt schnell, sich selbst aufzugeben. Aus dem natürlichen Bedürfnis nach Zugehörigkeit wird ein riskanter Verkauf der eigenen Persönlichkeit. Solche Teams können kurzfristig sehr leistungsfähig erscheinen, weil sie nach außen wie eine Einheit wirken. Auf lange Sicht beschädigen sie ihre Mitglieder und damit am Ende sich selbst auch. Echte geteilte Identität dagegen schützt vor diesen Kippen, weil sie auf der Anerkennung der Unterschiedlichkeit basiert. Sie macht das Team stark, ohne seine Mitglieder klein zu machen. Sie ist anspruchsvoller in ihrer Pflege als die Konformitätsvariante, aber sie ist auch die einzige Form, die nachhaltig trägt. Was nehmen Sie aus diesen beiden Modellen mit in Ihren Führungsalltag? 4 Empfehlungen, die Teufel und Brown zusammentragen. Empfehlung 1. Ermöglichen Sie geteilte Erfahrungen. Identität entsteht durch wiederholte gemeinsame Erlebnisse, die für die Beteiligten bedeutsam waren. Sie entsteht nicht durch Werteworkshops oder Teambuilding-Veranstaltungen. Was Ihr Team wirklich verbindet, ist das, was es gemeinsam durchgemacht und gemeinsam erreicht hat. Schaffen Sie deshalb Räume, in denen soziale Erfahrungen entstehen können. Reflektieren Sie gemeinsam. Lassen Sie zu, dass Sie zu erzählten Geschichten werden. Und bitte keine Programme ins Leben rufen, welche diese Erfahrungen künstlich entstehen lassen sollen. Es gibt viele Gelegenheiten, dass einzelne Teammitglieder sich mit Mitgliedern anderer Teams inhaltlich auf der Sach- oder Projektebene vernetzen lassen. Und diese Ergebnisse tragen dazu bei. Angeordnete Workshops produzieren diese Ergebnisse nie. Das Gegenteil ist der Fall. Sie fördern vermehrt die Outgroup-Dynamik. Empfehlung 2. Achten Sie auf die Vielfalt im Team. Eine geteilte Identität, die alle Mitglieder zu derselben Version erzieht, ist eine Konformitätsidentität und keine echte. Achten Sie darauf, dass in Ihrem Team verschiedene Persönlichkeitstypen, verschiedene Stile, verschiedene Hintergründe Platz haben. Wenn Sie merken, dass alle anfangen, ähnlich zu klingen, ist das kein Erfolg. Es ist ein Warnsignal. Empfehlung 3. Stellen Sie die Diagnosefrage regelmäßig. Brown hat uns eine sehr einfache und sehr scharfe Frage mitgegeben. Wer in diesem Team kann sich gerade als der zeigen, der er wirklich ist und wer nicht? Stellen Sie diese Frage sich selbst, regelmäßig. Wenn die Antwort lautet, nicht alle, dann beginnen Sie an den Bedingungen zu arbeiten, unter denen es in Zukunft möglich wird. Empfehlung 4. Verzichten Sie auf Feindbilder. Teufel hat uns gezeigt, dass Gruppen automatisch zur Abgrenzung gegen andere Gruppen tendieren. Diese Dynamik lässt sich nicht abschalten, aber sie lässt sich gestalten. Eine reife Teamidentität braucht keine Feindbilder gegenüber anderen Teams, anderen Abteilungen oder anderen Organisationen. Sie definiert sich aus dem eigenen und nicht gegen das andere. Wer als Führungskraft Identität über Abgrenzung schürt, bekommt kurzfristig ein Wir-Gefühl und langfristig Konflikte, die das Team elementar schwächen. Geteilte Identität ist die feinste Schicht starker Teams. Sie ist gleichzeitig das, was wir am wenigsten erzwingen können und das, was am tiefsten wirkt, wenn es da ist. Sie verwandelt eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, in eine Einheit, die ihre Mitglieder trägt. Und sie erreicht das nicht durch Gleichmachung, sondern durch die geteilte Erfahrung, dass hier ein Platz für sie ist mit allem, was sie sind. Wenn ich am Ende dieser kleinen Serie auf alle 4 Folgen zurückblicke, erkenne ich einen Bogen. Wir haben mit Vertrauen begonnen, als der unsichtbare Grundstoff. Wir sind über Konfliktfähigkeit, das Lebenszeichen, und Verbindlichkeit, die gelebte Verantwortung, bis zur geteilten Identität gelangt. Jede Schicht baut auf der vorherigen auf. Und jede Schicht macht das Team ein Stück tiefer zu dem, was es sein kann. Was diese Reise lehrt, ist eine Botschaft, die mich selbst in meiner Führungspraxis immer wieder neu beschäftigt. Starke Teams entstehen nicht durch Glück. Sie entstehen nicht durch besonders begabte Mitglieder. Sie entstehen durch geduldige Arbeit an Bedingungen, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. Wer als Führungskraft diese Bedingungen gestalten kann, schenkt seinen Mitarbeitenden mehr als nur einen Arbeitsplatz. Er schenkt ihnen einen Ort, an dem sie individuell wachsen können. Mit dieser Folge schließe ich die Serie Was Teams stark macht ab. Ich danke Ihnen, dass Sie mich durch diese 4 Folgen begleitet haben. Wenn Ihnen die Serie etwas mitgegeben hat, dann freue ich mich, wenn Sie sie weiterempfehlen. Wenn Sie zu Teamführung, geteilter Identität und systemischem Denken weiterlesen möchten, finden Sie vertiefende Artikel auf meinem Blog unter www.wl.info/post. Ich freue mich über Ihren Besuch. Bis zur nächsten Folge und bleiben Sie neugierig.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!